Freude. Im Johannesevangelium heißt es im Kapitel 20, und als sie den Herrn sahen, da wurden die Jünger froh. Als sie den Herrn sahen, aber das war gar nicht so einfach mit den Jüngern und mit Jesus. Und wir fahren heute weiter, da wo wir letzte Woche aufgehört haben, beim Auferstehungstag. Und ich habe geendet mit einigen Worten aus Lukas 24 beim letzten Mal. Da heißt es, die Engel sprachen zu den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden und in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und heute lese ich weiter in diesem Text. Dort heißt es ab Lukas 24, Vers 8, und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten's ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die leeren Leintücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Meine Predigt heißt, wie Menschen Jesus erkennen können, wie wir Jesus erkennen können, wie andere Jesus erkennen können. Mit einer lebenden Person, die wir vor Augen haben, ist das nicht so schwer. Aber kann man einen Auferstandenen genauso erkennen wie eine lebende Person, für uns lebendig in unserer Lebensrealität? Die Auferstehungsberichte zeigen, dass das eben gar nicht so einfach ist. Es ist schon nicht einfach, überhaupt an die Möglichkeit der Auferstehung zu glauben und sich damit zu befassen. Wir geraten dabei einfach an Grenzen und an Grenzen des Erfassbaren, von dem, was wir verstehen können. Und wir haben nachgedacht in der Karwoche über die letzten Tage von Jesus, haben gehört von seinem Leid, von seinem Tod. Und dass Jesus gelebt hat, damit kommt man zurecht, auch historisch durchaus zurecht. Es zweifeln wenige an der Historizität von Jesus Christus. Dass so ein Mensch gefoltert und gekreuzigt wird, auch das ist nicht unbedingt eine Sache des Glaubens. Auch das kann man noch nachvollziehen. Das ist in unserem Verstehen inbegriffen. Das lässt sich geschichtlich nachvollziehen. Doch wenn es um die Auferstehung geht, ist die Grenze erreicht. Die Grenze von dem, was wir erfassen können. Und genau da ist der entscheidende Punkt, wenn es um Jesus Christus geht. Ist er auferstanden oder nicht? Kann man diesen Auferstandenen begegnen und wie ist das möglich? Das ist wichtig, denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch keine Vergebung der Schuld, wie Paulus im 1. Korinther 15, Vers 17 sagt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das Böse nicht besiegt und überwunden. Dann hätte Jesus in allem, was er über sich selbst und seinem Auftrag sagt, sich schlichtweg geirrt. Und wir als Christen würden in einer Illusion leben und würden anderen auch eine Illusion weitergeben. Sogar Menschen, die mit Jesus in enger Gemeinschaft gelebt hatten, konnten es zunächst überhaupt nicht fassen, dass er auferstanden ist, wie wir das gerade gehört haben. Die Jünger hören von den Frauen, Jesus sei auferstanden, und ihre erste Reaktion ist, das ist doch leeres Geschwätz. Und Petrus geht hin und ist verwundert, staunend über das Unerklärliche, das er da sieht. Die Leinentücher, in die Jesus im Grab eingewickelt war, liegen leer da, so berichtet es Lukas, als ob einfach Jesus hinweggenommen würden, würde in Luft sich der Leichnam aufgelöst hätte. Wenn Jesus seinen Anhängern als Auferstandener begegnet, dann braucht es immer eine gewisse Zeit, bis sie fassen können, dass er wirklich vor ihnen steht. Und das ist auffällig. Und auffällig auch bei zwei seiner Nachfolger, die am späten Nachmittag von Jerusalem aus mit ihm unterwegs sind in ein Dorf namens Emmaus. Und ich lese euch daraus die Verse 4 aus dem Kapitel 24, Lukas 24, die Verse 13 bis 34. Dort heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen waren gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was an diesem Tag dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, was mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und in Worten und von Gott und allem Volk, wie ihn die hohen Priester und die Obersten zur Todesstrafe überantworteten und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, es sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles bis heute ist der dritte Tag, da dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin ans Grab und fanden so, wie es die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in die Herrlichkeit eingehen? Und er fing bei Mose an und allen Propheten, legte es ihnen aus, was von ihm in der ganzen Schrift gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie blieben und nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als sie mit ihnen zu Tisch saßen, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Weg war und redete und uns die Schrift öffnete. Ich habe euch diese Geschichte gelesen, weil es einige markante Punkte in diesem Bericht gibt, die in anderen Berichten der Auferstehung sich wieder zeigen. Zwei sind auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Sie begegnen einen Mann, der sich zu ihnen gesellt und redet mit ihnen über die Hinrichtung des Mannes Jesus. Sie erzählen von ihrer Hoffnung, die sie hatten, der Geschichte der Frauen, die sie erschreckt gemacht hat. Und der Mann erklärt ihnen, dass das in den Schriften des Alten Testaments alles so geschehen soll. Man kann gut nachvollziehen, wenn man den Psalm 22 liest, dass die und mit der Passionsgeschichte vergleicht, dass das, was mit Jesus geschehen ist, tatsächlich vorhergesagt war. Aber die beiden merken nicht, dass es Jesus ist, der mit ihnen geht, bis er mit ihnen zusammen Abend isst, wie es hier in Lukas 24, 28 bis 34 heißt. Er nimmt Brot, dankt und gibt es ihnen. Und auffallend ist, dass es hier dieses Danken und Brotbrechen ist, also eine ganz praktische Sache, an der sie ihn erkennen. Nicht an dem, dass er ihnen vorher gesagt hat, das steht doch schon alles in der Schrift geschrieben, erkennen Sie Jesus, sondern in dem Moment, als er sich ganz praktisch ihnen zuwendet. Er bringt sie in Verbindung mit einem Erlebnis, das sie schon einmal mit ihm hatten. Und bei der Frage, wie erkennen Jesus Menschen Jesus und wie erkennen wir Jesus, ist das ein wichtiger Hinweis. Wir werden ja immer wieder gefragt, wie kann ich denn Jesus erkennen? Woher weiß ich denn, dass Jesus da ist? Wie kommt er denn in mein Leben? Und das fragen auch immer wieder Menschen in unseren Gemeinden. Auch ihnen fehlt leider oft dieses sichere Wissen, Jesus Christus ist da. Er ist auferstanden. Sie gründen sich oft auf das, dass sie von ihm gehört haben und dass sie mit ihm leben wollen. Aber eine Begegnung hat nicht stattgefunden. Aber schauen wir uns nochmal die Auferstehungsberichte an, welche Systematik in ihnen drinsteckt. Eine ganz eindrückliche Handlung, an der erkennen die Jünger hier Jesus. Solche eindrückliche Handlungen gibt es aber auch in allen anderen Auferstehungsberichten. In Matthäus 28, Vers 9, erkennen die Frauen recht schnell, dass Jesus der Herr ist. Übrigens ist das in den meisten Berichten so, vielleicht deshalb, weil die Männer mehr rational erstmal nachdenken und logisch ergründen wollen, während Frauen solche Situationen empathisch und intuitiv wahrnehmen. In Matthäus spricht Jesus die Frauen an und sagt, seid gegrüßt. Und dann wird beschrieben, dass sie seine Füße umfassen, ein Ausdruck von Verehrung, aber er ist körperbezogen und bringt sie in Beziehung zu Jesus, wie das Brotbrechen bei den Jüngern. Sie sahen und hörten nicht nur und glaubten, sondern Jesus ließ eine Berührung zu. Jesus ließ sich nahe kommen, so nahe, dass sie die Nägelmale an den Füßen erkennen konnten. Nähe zu ihm, Nähe zu seinem Leid, das gehört in Matthäus zu diesem Bericht. Und in Johannesevangelium Kapitel 21 wird beschrieben, wie Petrus mit 6 weiteren Jüngern zusammen ist und sie gehen fischen. Sie wissen sonst nichts zu tun. Jesus scheint irgendwie verschwunden zu sein. Und dann tut man halt das, was man immer tut. Übrigens auch eine Systematik in unserem Leben, wenn wir so Durststrecken haben und irgendwo ist Jesus weit weg und Gott ist weit weg und wir kennen ihn im Moment nicht und wissen nicht, wo er ist, dann neigen wir dazu, in Systematiken zurückzugehen, wie sie früher auch waren. Wir tun halt dies oder jenes. Aber so richtig erfüllend sind übrigens diese Dinge nicht. Wer einfach Bibel liest, weil er das immer gemacht hat, der wird irgendwann sich sagen, ich habe keine Lust mehr, Bibel zu lesen. Ich will das nicht mehr. Es ist leer, es ist nichts mehr da. Also auch Dinge, die man schon immer getan hat, können leer werden. Petrus geht jetzt mit den Jüngern fischen, weil sie das vorher auch schon gemacht haben, aber es füllt ihre Leere nicht aus. Und dann steht auf einmal morgens am Ufer ein Mann und spricht sie an und sagt, sie sollen die Netze auf der anderen Seite auswerfen, weil sie in der ganzen Nacht nichts gefangen haben. Und auf einmal ist das Netz voll mit Fischen. Und da kapiert der Jünger, der Jesus am nächsten steht, Johannes, das ist Jesus. Eigentlich hätte es Petrus sein müssen. Der hat nämlich sowas auch schon mal mit Jesus erlebt. Das Netz auswerfen und auf einmal ist es voll. Sie kommen ans Ufer, da nimmt Jesus Brot und gibt es ihnen und ebenso die Fische. Jesus dient ihnen wieder ganz praktisch, ist ihnen wieder nahe und gibt ihnen ein Zeichen, woran sie ihn erkennen können. Und das kann man in diesem Bericht sehen. Aber interessant ist, dass sie kommen zu ihm und keiner wagt zu fragen, bist du es, Jesus? Sie wissen es, aber irgendwie diese Sache und keiner wagte ihn zu fragen, zeigt, da passiert was ganz anderes als die Wahrnehmung einer Person Jesu, wie es zu Lebzeiten war. Ganz klar kommt immer heraus, Jesus begegnet den Auferstandenen und sprengt die Gedankenmuster und Erwartungen. Wie können Menschen und wir Jesus erkennen und dieses Leben, dieses neue Leben? Wenn uns Jesus nach seiner Auferstehung begegnet, dann ist er ein anderer als eine normal körperliche Person. Etwas, was wir wahrnehmen können, aber nicht einordnen können in unser Erfahrungssystem. Und so sind alle Begegnungen. Wir sind, wenn es um Jesus geht und die Begegnung mit ihm, Überforderte. Von uns aus können wir ihn nicht erkennen. Was die Jünger erleben, ist für sie schwierig. Und das ist bis heute eben das Problem von Menschen, wenn sie fragen, wie kann ich diesem Jesus begegnen? Ihr sagt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wie ist er denn auferstanden? Wie kann man denn das wahrnehmen? Man kann das deshalb wahrnehmen, und es gibt eine wichtige Voraussetzung, wenn wir von Jesus sprechen und sagen, er ist auferstanden. Jesus selbst möchte Menschen begegnen. Es ist sein Wunsch. Deswegen sollen wir ja auch von seiner Auferstehung erzählen. Nicht, weil wir dann beweisen können, er ist auferstanden, sondern weil Jesus selbst sich erweisen will als der Auferstandene und heute noch Menschen begegnen will. Wie also kann man Jesus erkennen? Zunächst wird immer deutlich, Jesus will den Menschen begegnen, er bezeugt sich selbst. Jesus bezeugt sich selbst. Jesus hat vor seinem Tod davon gesprochen, dass all das geschehen wird. Er hat sogar einen Treffpunkt mit den Jüngern ausgemacht, so wie wir es in Lukas gelesen haben. Denkt dran, was er euch gesagt hat. Geht nach Galiläa. Immer ist es Jesus, der spricht. Zu Maria Magdalena sagt er Maria. Die Frauen am Grab grüßt er. Die Jünger nach Emmaus begleitet er und spricht mit ihnen. Noch bevor sie Jesus erkennen, ist er schon mit ihnen unterwegs und begegnet ihnen. Und das erfahren viele Menschen aus ihren Lebensberichten oder erfahren wir von Menschen aus ihrer Lebensgeschichte, wenn sie davon berichten, wie sie gläubig geworden sind. Sie sehen im Nachhinein, dass Jesus schon lange mit ihnen unterwegs war. Das hören wir in den Glaubenszeugnissen, wenn Menschen erzählen, wie sie zum Glauben gefunden haben. Ganz oft erzählen sie, Jesus war schon da und da mit mir unterwegs. Ich habe das in meinem Leben auch so erlebt, als ich eine Ahnung davon bekommen habe, dass Jesus da ist, dass Gott da ist. Da habe ich ihn gebeten, sich mir zu zeigen, aber ich hatte keine Ahnung, wie das geschehen soll. Ich wollte einfach wissen, Jesus, bist du da? Und das ist so eine Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe. Die Urbacher kennen sie vielleicht schon auswendig. Wir hatten damals aus drei Dörfern, kleinen Dörfern im Allgäu, einen kleinen Fußballclub gegründet, ohne ihn als Verein zu deklarieren. Aber wir haben uns einfach zusammengetan und haben dann gegen andere Jungs aus anderen Dörfern Fußball gespielt. Und eine Zeit lang florierte dieser Fußballclub, war recht am Leben. Und dazu gehörte auch ein jährliches Fest, ein Fußballfest von uns Jungs. Dazu luden wir dann auch andere ein. Und wir haben wieder mal so ein Fest gehabt. Und damals waren in unserer Gegend britische Soldaten stationiert, die dort Skifahren lernten. Und die tauchten mit auf diesem Fest auf. Waren sich kein Problem, waren nette Jungs. Ich war an diesem Tag da und weil die wussten, Ralf ist einer der Verlässlichen, der ist am Ende der Nacht immer noch einigermaßen nüchtern und nicht voll zugetrönt, haben sie gesagt, du kriegst die Kasse. Habe ich auch gemacht. Und es stand da drin und der Abend nimmt seinen Lauf und während ich in diesem Raum bin, habe ich das intensive Empfinden, geh sofort da raus, verlass den Raum. Und dachte mir, das kann ich doch nicht machen. Geht doch nicht, außerdem habe ich die Kasse hier kann doch nicht jetzt einfach gehen. Aber das Gefühl war immer stärker, geh aus diesem Raum, verschwinde von hier. Und irgendwann habe ich es nicht ausgehalten, habe die Kasse genommen, den Nächstbesten gesehen und gesagt, ich bleib nicht hier, ich muss weg hier. Der guckte mich blöd an, ich drückte ihm die Kasse in die Hand und bin aus dem Raum raus und bin nach Hause gerannt. Am späten Nachmittag des nächsten Tages, soweit ich mich erinnern kann, bin ich dann ein paar Leuten aus meinem Fußballclub begegnet. Die sahen richtig schlecht aus. Aber die sahen nicht nur richtig schlecht aus, weil sie zu viel getrunken hatten, die waren blass und irgendwie völlig verstört. Ich fragte, was ist denn mit euch los? Und die guckt mich an und sagt, wie? Was ist mit uns los? Du warst doch auch dabei. Sag ich, nee, ich war nicht dabei. Ich bin gestern Abend gegangen. Wie, du bist gegangen? Ich musste aus dem Raum raus. Dann hast du das gar nicht miterlebt. Nee. Sag ich, ja, Mordsaufgebot, Polizeistreifen, Verstärkung. Da gab's eine Messerstecherei. Die britischen Jungs sind sich irgendwie in die Haare gekommen und irgendeiner hat's Messer gezogen. Und das war mitten in der Zeit, in der ich Gott gefragt habe, Gott, existierst du? Und ich konnte im Nachhinein sehr deutlich für mich erkennen, dass es Gottes Geist selber war, der da zu mir gesprochen hat und gesagt hat, geh aus diesem Raum raus. Und es passierten in dieser Zeit mehrere solche Ereignisse, an denen ich merkte, es gibt einen lebendigen, sprechenden Gott. Wäre ich nicht auf diesem Weg mit Jesus gewesen, hätte ich 1000 andere Entschuldigungen gesucht, warum das nicht Gottes Stimme war. Die Auferstehungsberichte machen genau das Gleiche. Sie erzählen davon, wie Jesus Menschen begegnet und sie können nachvollziehen, da ist etwas, da brennt etwas in unserem Herz, da geht etwas auf in uns. Menschen erkennen Jesus, indem Jesus mit ihnen schon auf dem Weg ist, er sich ihnen schon auf dem Weg zeigt, obwohl sie es noch nicht genau wissen und zuschreiben können. So erkennen und erzählen es Menschen immer wieder Jesus. Er ist mit ihnen unterwegs. Da ist eine Berührtheit. Also Jesus bezeugt sich selbst. Immer wieder heißt es, er öffnete seinen Jüngern die Schrift und erklärt ihnen und sagt, Mensch, was da passiert ist am Kreuz, das ist doch nichts Neues. Das steht doch schon seit Jahrhunderten in der Bibel. Und dann erklärt er ihnen das. Oft sind die Augen für die Bibelsucher zwar gehalten, aber auffallend oft ist es so, dass Jesus auf die Schriften Bezug nimmt und auffallend oft sind Menschen, die auf dem Weg mit Jesus sind, Menschen, die die Bibel in die Hand nehmen und anfangen zu lesen. Die verstehen nicht so recht, was da geschrieben steht, aber sie sind Bibelleser. Und auch das ist etwas, was in meinem Leben einer der Punkte war, dass ich Bibeltexte kannte, dass ich Bibelgeschichten kannte, auf die jemand zurückgreifen konnte, als es dann um Bekehrung ging und in Gesprächen auch, der sagte, Ralf, du weißt so viel von der Bibel, warum lebst du nicht danach? Er konnte zurückgreifen auf biblische Begründungen. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir Bibeln austeilen, wenn Menschen die Bibel kennen, und wenn wir ihnen sagen können, das mit Jesus finden wir schon im Alten Testament und einigermaßen ein paar Stellen können, zum Beispiel eben den Psalm 22, der den Tod Jesu beschreibt, aber auch was nach dem Tod geschehen soll. Geöffnete Augen, das ist wichtig. Aber obwohl manche schon viel gelesen haben und gehört haben von Kindheit an, biblische Argumente weisen auf Jesus hin, doch sie sind noch nicht der entscheidende Punkt. Ganz oft nicht der entscheidende Punkt. Letztlich das, was Glauben hervorbringt. Obwohl die Schriften der Bibel von Jesus sprechen und ihn offenbaren und die Liebe und die Versöhnung Gottes bezeugen. Am allermeisten ist es ein aktives Handeln Jesus. Von Jesu, das eindeutig auf ihn bezogen ist, das den Jüngern die Augen öffnet. In der Passage der Emmaus-Jünger, die nach Emmaus laufen, ist es dieses Brechen des Brotes, eine ganz praktische Tätigkeit, die sie erinnert. Jesus war doch mit uns auf dem Weg. Wir haben doch was mit ihm erlebt. Wir kennen ihn doch. Dieses Dienen, dass Jesus den Menschen dient und ihnen nahe kommt, das wird immer wieder deutlich. Menschen dürfen ihm körperlich nahe kommen. Er bringt ihre Erlebnisse in Erinnerung mit dem, was geschehen ist. Sogar ein Thomas durfte die Hände in die Male, in die Nägelmale Jesu legen und damit in Verbindung bringen, er ist am Kreuz tatsächlich gestorben und der ist jetzt da und ist auferstanden. Das passiert ganz oft. Wenn Jesus anfängt, Menschen zu dienen und ihnen dann zu begegnen, auch persönlich zu begegnen, durch seinen Heiligen Geist zu begegnen und eindeutig zu sprechen, dass er dann Dinge in Verbindung bringt, in Erinnerung bringt. Und sie dann offenbart. In meinem Leben war es auch das Abendmahl, das für mich bis heute wichtig ist, das ein entscheidender Punkt war. Mitten bei einem Abendmahl, zu dem ich eigentlich nicht gehen wollte und Gott mich hingeführt hat. Ich weiß nicht, warum ich es immer gemieden habe. Wahrscheinlich, weil ich wusste, dass mir dort Jesus begegnet. Aber dann führte er mich doch eines Abends zu einem Abendmahl hin. Und der Pastor sagte nichts anderes wie, wenn du weißt, dass in deinem Leben keine Klarheit ist über Jesus, dann lass dieses Mal an dir vorbeigehen. Und in dem Moment war ein Bann gebrochen. Das Brot kam immer näher und mit diesem Brot verband sich ein neues Bild vor meinen Augen. Ich sah ein leeres Kreuz. Von diesem leeren Kreuz aus kam eine Person und sagte mir, das, was in meinem Leben tatsächlich wichtig war, Ralf, du willst ein Leben als ein anständiger Mensch führen. Du willst richtig gut leben. Ein Leben, das sich gut anfühlt. Und ich kann dir dieses Leben geben. Hier hat Jesus was aus meinem tiefsten Herzen verbunden, damit, dass er mir gedient hat, dass er mir nahe kam. So wie die Menschen damals Jesus körperlich nahe kamen, war für mich dieses Nahekommen von Brot und von Kelch ein Nahekommen von Jesus. Und er kam auf mich zu und bezeugte sich mir. Er diente mir und brachte alle Puzzleteile zusammen. Und an der Stelle erkannte ich Jesus. Und ihr Lieben, das ist ein Punkt, den können wir, keiner von uns kann den machen. Den hat keiner von uns in der Hand. Dass Menschen Jesus erkennen, ist etwas, das tut er selbst. Wir können Menschen nur sagen, dass wir an ihm glauben, dass er der Auferstandene ist. Ja, er ist auferstanden, es ist Auferstehungstag. Aber wir können die Grenze nicht sprengen, die Menschen empfinden. Das ist Job von Jesus. Das ist sein Auftrag. Und es ist gut, wenn wir mit ihnen sprechen können und sagen, wir glauben das, weil es in der Bibel bezeugt ist. Weil es Worte gibt, die sind ja tausende alt und weisen hin auf Jesus und seine Auferstehung. Sie weisen hin auf die Geburt Jesu. Deswegen glauben wir. Und es ist eine Wirksamkeit, die dort in Menschen entsteht. Und ich will euch das heute mitgeben, weil ich sicher bin, dass wir immer wieder Menschen begegnen, die uns fragen, warum glaubt ihr eigentlich an Jesus Christus? Und dann haben wir nichts in den Händen, außer dem zu sagen, er ist uns begegnet. Wir kennen ihn aus unserem Leben und wir vertrauen ihm, weil es in der Bibel Worte gibt, die auf ihn hinweisen. Und weil wir Menschen kennen, die ihm begegnet sind. Und was dann geschieht, das steht in den Händen Jesus. Aber es ist immer das Gleiche, wenn wir es uns anschauen und darauf zurückgreifen. Er bezeugt sich selbst. Er ist mit Menschen unterwegs. Es gibt einen Rückhalt in dem, dass es bereits bezeugt ist in der Bibel und im Leben von Menschen und er dient Menschen. Das sind die drei Punkte, wie Menschen zum Glauben kommen. Und das ist etwas, auf das wir uns zurückziehen dürfen, wenn wir unterwegs sind mit Jesus und in einer Durststrecke leben. Für uns gelten die gleichen drei Dinge. Wenn du gerade eine Zeit hast, in der du sagst, mir ist Jesus so fern, dann kannst du auf die Zeit zurückgreifen, in der er mit dir unterwegs war und sagen, ja, da gab es eine Zeit, da hat er sich selbst bezeugt. Da habe ich ihn gespürt, auch wenn ich noch nicht wusste, wer er war. Und ja, ich weiß es aus der Bibel. Da steht's geschrieben. Aber was mir jetzt fehlt, das ist vielleicht dann das zu sagen, und ich brauche es, dass du mir dienst, und ich will bereit sein, dass du mir dienen darfst. Denn auch dazu braucht es eine Bereitschaft. Wenn du Jesus nicht begegnen willst, dann wirst du ihm nicht mehr begegnen. Es ist deine Entscheidung. Aber er will dir dienen. Und er tut es auf seine Art und Weise. Er tut es mit dir. Willst du dir dienen lassen von ihm, so wie er dir begegnen will? Das ist dann die Frage. Und wenn dein Herz offen ist, dann sei sicher, er wird dir begegnen und er wird dir dienen. Ich will am Ende dieser Predigt beten. Beten für Menschen, mit denen ihr vielleicht in Kontakt seid, an denen ihr gesagt habt, Jesus lebt. Und ich will beten für euch und uns, wenn wir in Durststrecken geraten, dass sich Jesus uns wieder zeigt, dass er sich bezeugt, dass wir zurückgreifen können auf sein Wort und dass wir erfahren, wie er uns dient. Ich bete. Herr, wir bezeugen, dass immer wieder du bist auferstanden. Manchmal mit viel Mut, viel Freude, manchmal zaghaft, unsicher. Aber du bist auferstanden. Und du bist der, der sich hier Menschen bezeugt, der ihnen entgegengeht. Und vielleicht ist unser Zeugnis ein erster Schritt auf diesem Weg für andere Menschen, für ihr Leben, dass sie gehört haben, Jesus Christus lebt. Und in ihnen etwas anfängt zu arbeiten, Geist Gottes in ihnen wirkt, der sie auf Bereiche ihres Lebens hinweist, in denen du, Jesus, schon mit ihnen unterwegs bist. Herr, ich bete dafür, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Bibel in die Hand nehmen und einfach zu lesen anfangen und es ihnen in die Augen sticht, wie du barmherzig und gut mit Menschen umgegangen bist, wie du ihnen begegnet bist, wie sie erfahren haben, dass du lebst, wie sie erfahren haben, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist. Herr, und in all dem bitte ich dich, dass ein Brennen dann in Menschen entsteht, ein Brennen wie bei den beiden Männern in ihrem Herzen auf dem Weg nach Emmaus, dass sie spüren, es geschieht etwas im Leben. Und dass sie offen werden, sich dienen zu lassen von dir. Dass ihr Fragen und ihr Suchen intensiv wird. Und du sie erreichst. Vater, und ich bete für unsere Durstzeiten. In unserem Leben. Wenn Glaube schwer wird. Wenn wir zerrissen sind zwischen Himmel und Erde. Wenn wir nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen sollen und die Erde viel stärker wird als der Himmel. Aber du bist die Brücke. Du bist der Weg. Du bist da, um uns zu dienen. Und ich bitte dich, dass du dienst, da wo Zerrissenheit ist. Dass du nahe kommst durch deinen Geist, so nahe, wie du den Jüngern ganz körperlich gekommen bist als Auferstandener. Und ich weiß, dass das auch heute noch geschehen kann. Menschen berichten immer wieder davon, dass sie dir in ganz neuer Weise begegnet sind und genau wussten, dass diese Gestalt, der sie gerade begegnen, dass das Jesus ist. Herr, komm. Komm in die Dürre und diene. Diene uns, wenn wir dich brauchen. Herr, wir freuen uns auf deinen Dienst und deine Ehre. Die können wir gar nicht erfassen. aber wir dürfen sie laut machen und sagen, du bist wirklich auferstanden, du bist der, der alle Furcht nimmt, du bist der, der alle Trägheit nimmt, du bist der, der alle Müdigkeit wegnimmt. Amen.